Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des B2B Hero Podcasts von Maconomy. Hier sprechen wir über Themen aus B2B Marketing, Kommunikation und Vertrieb. Bei uns berichten wahre Heroes aus der Praxis über die neuesten Trends und aktuelle Entwicklungen. Viel Spaß bei unserer heutigen Podcast-Folge.
Es gibt ein Thema, das uns wohl alle nicht so schnell loslässt: der Fachkräftemangel. Immer weniger Mitarbeiter treffen auf immer mehr frei werdende Stellen. Die Arbeitsmenge aber bleibt die gleiche. Wie aber kann die Arbeitsmenge trotzdem gut bewerkstelligt werden? Ein möglicher Ansatz hierfür lautet agiles Marketing. Und genau darüber will ich heute mit meinen beiden Gästen sprechen. Damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zum B2B Hero Podcast. Und eingeladen habe ich mir dazu ja gleich richtig passende Experten, Mike Kleinmaß und Yannick Fasters von ThyssenKrupp Material Services. Schön, dass ihr beide heute da seid. Wie geht's euch denn? Alles gut?
Hallo, schönen guten Morgen. Ja, uns geht's hervorragend. Wir haben einen schönen Tag hier in Würzburg und freuen uns sehr, da zu sein.
Von mir erstmal hallo. Schön, dass wir hier sein können. Mir geht's auch super. Ich bin total gespannt, was jetzt heute und morgen hier alles noch auf mich zukommen wird. Und ja, freue mich auch total auf den Podcast, den wir jetzt aufnehmen.
Ja, schön. Ich habe es gerade schon angekündigt, ihr seid von ThyssenKrupp. Das Unternehmen wird dem einen oder anderen, denke ich, was sagen. ThyssenKrupp Material Services sagt einem vielleicht jetzt nichts. Wollt ihr vielleicht einfach mal erklären, was das Unternehmen macht und was eure Position dort jeweils ist?
Ja, super. Sehr gerne. Also ThyssenKrupp ist ja erstmal ein riesengroßer Laden. Und es gibt natürlich viele verschiedene Sparten. Die heißen bei uns auch Segmente. Material Services ist das Segment, was letztendlich die Materialien und Rohstoffe an die Kunden bringt. Das heißt, wir haben auch sehr viel mit Logistik zu tun. Und ich bin Projektmanager. Ich habe jetzt auch relativ frisch gestartet hier. Wir kümmern uns vor allem dann um das Marketing bei Dingen wie zum Beispiel Online-Shops oder Produktkampagnen, sind da aber total flexibel und stürzen uns vor allem immer auf neue Themen.
Bei dir, Mike?
Ja, ich bin im Prinzip ein Kollege vom Yannick, ebenso wie er im Tribe for Excellence in Performance. Ja, und dort sind wir im Squad für digitales Marketing und Sales. Ich bin genauso agiler Projektmanager oder wie man es auch nennt, Product Owner für Digital Marketing und Sales. Und ja, wie der Yannick schon richtig sagte, Material Services, um das ein bisschen einzuordnen, ist der größte werksunabhängige Materialhändler der westlichen Welt. Ja, also wir versorgen alle mit Materialien bis hin zu kompletten Supply Chain Lösungen.
Ja, super spannend und wie gerade schon gesagt, im Tribe seid ihr ja wahre Experten fürs agile Arbeiten und fürs agile Marketing und darum soll es bei uns ja heute gehen. Bevor wir da jetzt vielleicht tiefer einsteigen, ist es, glaube ich, sinnvoll, wenn wir uns erstmal so an das Thema mit einer gewissen Definition annähern. Was versteht ihr denn unter agilem Marketing, Mike?
Ja, das Besondere an der agilen Arbeitsweise oder agilem Marketing ist halt, dass man kontinuierlich Feedback einarbeitet. Man nennt es halt auch iterative Schleifen oder Loops. Man kennt es aus der Softwareentwicklung und in der Regel heißt es das Scrum Framework. Und das wenden wir halt auch an. Zu dem Scrum Framework gehören auch agile Werte wie Fokus, Mut, Offenheit, Respekt und Commitment beispielsweise. Und dann gibt es gewisse Elemente, die bei dem Arbeiten wichtig sind, wie zum Beispiel regelmäßige Sprints, also 2-Wochen-Sprints, wo man sich ein Ziel vornimmt, dann an verschiedenen Aufgaben, sogenannten User Stories, arbeitet und dann nach 2 Wochen ein sogenanntes Review-Meeting hat, wo man sich dann Feedback von Stakeholdern einholt, um wirklich die Aufgaben dann wiederum neu anzupassen und das Feedback einzuarbeiten. Das mal so als kurzes Roundup.
Ja, ist, glaube ich, gerade wichtig am Anfang, wenn man noch nicht viel von agilem Marketing oder agilem Arbeiten gehört hat, dass man das mal ein bisschen einordnen kann, die ersten Begriffe. Da vielleicht auch gleich mal die Frage, wieso ist denn agiles Marketing die Zukunft des Marketings?
Ja, die Frage würde ich gerne beantworten. Wir sehen ja aktuell immer wieder, wie die Welt sich entwickelt. Obwohl AI heute so gut wie alles berechnen kann oder zumindest in Ansätzen, sind es dann doch immer wieder die großen Events, die uns alle aus der Bahn werfen. Und da ist es natürlich super wichtig, dass wir flexibel reagieren können. Und dieses Framework ist darauf ausgerichtet, in kurzen, iterativen, also wiederholbaren Prozessen das Feedback und auch die Entwicklungen möglichst effizient einzuarbeiten. Wie gesagt, wir haben so viele Events heute, ihr kennt es selber, ihr müsst nur einmal Nachrichten schauen, dann wisst ihr eigentlich, worauf ich hinaus will.
Das ist jetzt quasi so ein direkter Vorteil, ja, der sich durchs agile Marketing ergibt. Genau. Ich denke mal, wenn wir jetzt so ans Thema Data-Driven denken, auch da bringt das agile Marketing ja deutliche Vorteile, weil das Ganze ja messbarer wird, oder?
Auf jeden Fall. Die Auswertung der Daten folgt ja auch in viel schnelleren Abschnitten. Und vor allem haben wir wieder den Vorteil, dass wir sehr schnell adaptieren können. Also alles, was wir aus Daten lernen, können wir innerhalb des nächsten Sprints im Idealfall schon direkt anbringen. Heißt also 2 Wochen später, wenn wir uns die nächsten Aufgaben gebaut haben und uns diese dann quasi zur Vorlage genommen haben. Da habe ich auch so ein ganz interessantes Praxisbeispiel. Wir haben zum Beispiel eine Produktkampagne gemacht. Da haben wir dann am Anfang gedacht, LinkedIn ist hier wirklich der Kanal, mit dem wir zum Erfolg kommen. Haben dann aber super schnell gemerkt, schon in der Voranalyse, die Chancen sehen eigentlich gar nicht so gut aus. Haben uns dann gesagt, okay, das lassen wir. In den nächsten 2 Wochen machen wir die Analyse für Facebook und haben dann innerhalb von 2 Wochen die komplette Kampagne hochgezogen mit Targeting, Creatives und so weiter und konnten die dann auch direkt starten. Und diese Kampagne hat wesentlich bessere Ergebnisse gebracht als später sogar die Google Ads Kampagne.
Nicht schlecht, also das sind auf jeden Fall mal coole Insights. Darf ich da fragen, wie viele Leute inkludiert waren in dem Team?
In dem Team waren wir insgesamt zu 5. Mhm. Also wir haben einen Product Owner. Der Product Owner gibt immer vor, was soll gemacht werden. Dann gibt es das Development Team, das war in dem Fall ich und 2 Kollegen, beziehungsweise eine Kollegin, ein Kollege aus der Gesellschaft, mit der wir zusammengearbeitet haben. Also wir haben strukturell unter Material Services verschiedene Gesellschaften. Und dann haben wir auch immer einen Scrum Master, eine Scrum Masterin darin. Das ist eine Position, die sich vor allem damit beschäftigt, wie kann das Zusammenarbeiten effizienter werden, auch zwischenmenschlich und organisatorisch quasi Öl ins Getriebe zu gießen.
Gibt es dann noch, weil wir es gerade von Vorteilen auch noch hatten, weitere Vorteile, die ihr bei agilem Arbeiten seht?
Ja, sicherlich. Also wir haben vor allen Dingen festgestellt in unseren Praxisprojekten halt auch, egal ob man an einer Marketingkampagne arbeitet, an einem neuen Online-Shop oder vielleicht eine Lernreise im Bereich Social Selling in Angriff nimmt, der besondere Vorteil ist tatsächlich, dass man die bestmögliche Product Experience oder Customer Experience generieren kann. Beim Online-Shop zum Beispiel hat man durch die Möglichkeit, dass man alle 2 Wochen neues Feedback bekommt, die Chance, direkt Verbesserungen und Anpassungen vorzunehmen. Egal, ob es um Buttons geht oder Klickstrecken oder Funktionen, man kann direkt sehen, was funktioniert und dann die Product Experience anpassen. Genauso gut bei Trainings, die kann man auch individuell zuschneiden, wenn man merkt, die Teilnehmer haben hier Schwierigkeiten oder sind schon etwas weiter, dann kann man die Geschwindigkeit anpassen. Also für mich der entscheidende Vorteil ist wirklich, dass man die bestmögliche Product und Customer Experience damit generieren kann, was im Vergleich zum Wasserfall eigentlich ja, ein sehr, sehr großer Vorteil ist.
Ja, ist auf jeden Fall wichtig, ne? Also Customer Experience, wir kennen es alle aus dem Alltag, nichts ist nerviger, wenn man sich durch einen Online-Shop klickt und einfach nicht zum Checkout kommt. Von dem her verstehe ich, was ihr da meint. Kommen wir mal auf das Thema Enablement zu sprechen. Ich glaube, nicht jeder Mitarbeiter ist wahrscheinlich erstmal Feuer und Flamme, weil sie sich denken, oh, das ist jetzt vielleicht deutlich mehr Aufwand als gedacht. Habt ihr Tipps, wie wir andere oder wie ihr auch andere Marketer von dem Konzept überzeugen könnt?
Also was dabei ganz wichtig ist, es war ganz interessant, die Frage wurde mir gestern Abend schon so ein bisschen gestellt, was machen wir denn eigentlich, wenn die Methodik jetzt nicht auf so fruchtbaren Boden fällt? Und da ist es halt ganz wichtig, wir sind ja agil, das heißt, wir brauchen keinen linearen Anstieg von Woche zu Woche wird alles immer besser und es geht ganz straight nach oben, sondern es lohnt sich manchmal am Anfang wirklich, sich mehr Zeit zu nehmen, auf das Menschliche einzugehen, halt eben auch sich an diesen Werten zu orientieren und wirklich zu investieren, einen Stakeholder nach dem anderen abzuholen, sich Zeit zu nehmen, mit den Leuten zu sprechen. Und dann wird die Steigung auf jeden Fall auch nicht mehr linear laufen, sondern sie ist vielleicht am Anfang flacher und geht am Ende dafür aber meistens sehr viel höher, weil auch die Akzeptanz gerade unter den wichtigen Stakeholdern nochmal steigt. Und genau aus dem Projekt, wovon ich eben schon erzählt hatte, was auch interessant war, eine Kollegin, die ist auch etwas jünger, war ein Trainee, und sie hat mir dann auch gesagt, ich habe noch nie so viel gelernt wie bei euch, weil es einfach daran lag, dass wir uns wirklich versucht haben, Zeit zu nehmen und ihr etwas auch zu bieten und nicht nur zu sagen, es geht jetzt darum, dass wir Meilenstein 1 nach Woche 2 erreicht haben und so weiter, sondern es ging wirklich darum, dass wir die Leute auch dazu bekommen, sich für dieses Projekt zu begeistern. Und wir hoffen halt immer, dass dieser Spirit dann auch weitergetragen wird in die Organisation. Und dadurch, dass wir jetzt immer mehr Projekte machen, das Ganze auch ja, zu verbreiten. Und darauf haben wir schon relativ viel positives Feedback bekommen.
Das heißt, gerade am Anfang so ein bisschen Flexibilität bei den Projektzielen.
Auf jeden Fall. Also man lastet sich ja einen Workload auf und gerade in den ersten 2 Wochen sagen wir auch schon, okay, wir machen jetzt erstmal weniger. Es geht erstmal darum, kommt in die Struktur rein, versteht es, wie läuft es ab und welchen Vorteil hat es. Ganz oft, der Klassiker ist immer, jeder andere Projektmanager sagt dir ja erstmal, daily habe ich keine Zeit für. Und wenn wir jetzt jeden Tag 15 Minuten Zeit nehmen, das ist eine Katastrophe. Und dann ist natürlich ganz viel Überzeugungsarbeit gefragt. Wir haben allerdings dann gemerkt, umso mehr man da versucht, halt auch einzuwirken, ne, und die Vorteile zu erklären, die Akzeptanz steigt im Laufe des Projekts. Und ja, wenn es jemanden gibt, der es gar nicht will, dann kann man nachher auch nichts dran machen. Ne? Nicht jeder Mensch ist dafür gemacht und muss er auch nicht. Das ist ja auch vollkommen genau.
Ich glaube, entscheidende Vorteile, was Janik gerade genannt hat, sind auf jeden Fall die steile Lernkurve, ist ganz wichtig. Und zu deiner Eingangsfrage, ne, in der Regel haben wir im Marketing immer zu viel Arbeit. Mhm. Mehr Ideen als Kraft. Und dabei helfen uns die Objectives und Key Results, besonders den Fokus zu bewahren und an den richtigen Dingen zu arbeiten. Weil eigentlich hört die Arbeit im Marketing nie auf. Wir haben immer mehr Ideen und Projekte, die wir machen könnten. Aber um die Sachen wirklich fokussiert fertig zu bekommen, helfen uns dabei die OKRs.
Und wenn wir da vielleicht nochmal ganz am Anfang kommen, nehmen wir mal an, Unternehmen kennt sich noch nicht aus mit agilem Arbeiten. Wie führt man das jetzt Schritt für Schritt ein? Braucht man einen Workshop vorab, externe Unterstützung? Was sind das eure Tipps?
Personal ist entscheidend, das Mindset der Leute. Man muss eine kleine Gruppe, glaube ich, von Pionieren ausfindig machen, die Lust hat daran, die lernwillig ist, ein offenes Mindset hat, idealerweise ein Growth-Mindset. Gut funktioniert das auch mit jungen Leuten, wie man an Janiks Beispiel sehen kann. Ja, Leute, die Spaß haben, sich weiterzuentwickeln, das ist ganz, ganz wichtig. Weil wer ein Closed-Mindset hat und ein starres Mindset, der ist mit der agilen Arbeitsweise, wird er nicht glücklich. Auch Menschen, die schon mal sehr hierarchisch gearbeitet haben, werden damit in der Regel auch nicht dauerhaft glücklich. Deswegen eine kleine Pilotgruppe um sich zu scharren, die diese Einstellung mitbringt und dann einfach mal zu starten und zu schauen und dann das auch ganz natürlich agil weiterzuentwickeln.
Ne? Ich glaube, da ist es auch super wichtig zu sagen, es geht nicht darum, dass man sich starr an ein Framework hält. Also das tun wir zwar und wir sind damit auch schon weit gekommen, aber wir sind ja auch, unser Auftrag ist es ja auch, diesen agilen Gedanken zu verbreiten. Also möchten wir den Leuten natürlich auch zeigen, wie man es in der Theorie richtig macht, erstmal und dann anzupassen. Das passiert bei manchen Projekten, wie beim Social Selling am Anfang zum Beispiel, da haben wir erstmal ein agiles Experiment gemacht. Aber generell, Mike hat schon recht, es kommt auf die Leute an. Für junge Leute ist der Vorteil halt wirklich, dass man sich sehr schnell selbst engagieren kann und auch die Bühne geboten bekommen. Also für mich war es zum Beispiel so, ich habe relativ schnell auch in den Review-Meetings präsentiert. Ich bin da als Student hingekommen vor mehr als 2 Jahren und habe dann trotzdem vor Senior-Management präsentiert, was habe ich jetzt in den letzten 2 Wochen gemacht und wie lief unsere Kampagne. Das ist halt, was er meinte mit einem Growth-Mindset. Man muss sich was trauen und ich glaube, dann kann man damit super weit kommen. Und dann sollte man sich die Elemente aus diesem agilen Framework rauspicken, die für sich selbst dann funktionieren. Wenn man jetzt eine kleinere Firma ist, dann kann es ja auch schon reichen, wenn man zum Beispiel ein Kanban-Board oder irgendeine Art von Whiteboard benutzt, wo man die Dinge einfach von To-Do ins Doing, ins Done schiebt, damit man einen visuellen Überblick bekommt von dem, was man eigentlich macht. Das ist ja auch schon ein agiles Element. Es geht nicht darum, dass wir jetzt sagen, hier ist die Bibel und der musst du folgen, sondern findet für euch raus, was sind die Elemente, die euch weiterbringen und setzt die gewinnbringend ein.
Ich wollte auch gerade sagen, also die Rollen, wie ihr es ja bei euch jetzt habt, Scrum Master, Project Manager und so weiter, man braucht es nicht immer. Es kommt immer ganz auf das Unternehmen drauf an und wahrscheinlich auch auf die Mitarbeiter.
Genau. Was wichtig ist, ist halt, dass wir diese Trennung so ein bisschen haben zwischen, was soll getan werden, das ist bei uns der Product Owner, kann aber zum Beispiel dann auch ein Marketing Lead sein, und wie wird es getan? Das Vertrauen in die Experten ist da ganz wichtig. Wenn jemand jetzt ein sehr Experte ist, dann kann man ihm oder ihr auch vertrauen und sagen, du gestaltest die Kampagne und dann stellst du sie im Team vor und wir gehen zusammen darüber und optimieren die zusammen. Mhm. Ja, und nicht, ja, ich bin dein Chef und du machst es so, auch weil der Experte oder die Expertin vielleicht weiß, ja, aber den ersten Schritt könnten wir uns sparen oder sowas. Ne? Das ist zum Beispiel auch ganz wichtig.
Ja, spannend. Ihr habt jetzt auch gerade schon ein Praxisbeispiel angesprochen, Social Selling. Ist ja auch was wir gerade aktuell überall sehen. Jeder ist auf LinkedIn beispielsweise aktiv. Wollt ihr da nochmal einen Einblick geben, wieso das denn auch für Social Selling denn so interessant ist, dass man da agiles Marketing betreibt und vor allem, wie man das macht? Mhm.
Ja, sehr gerne. Ich habe die Erfahrung gemacht, wie Social Selling im klassischen Projektmanagement aussieht und jetzt bei ThyssenKrupp Materials Services auch im Agilen und kann ganz klar die Vorteile sehen. Grundsätzlich waren bei unseren Projekten die Teilnehmer aus der ganzen Welt dabei. Unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Länder, unterschiedliche Digitalisierungsreifegrade und natürlich auch unterschiedliche Altersgruppen, was die Sache so herausfordernd macht. Dementsprechend kann man sich vorstellen, man hat da unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten und unterschiedliche Adoptionsphasen. Im klassischen Projektmanagement geht man bei Social Selling in der Regel so vor, dass man erstmal das Expertenprofil aufbaut, um natürlich dann auch bestmöglich netzwerken zu können. Ne? Und da kann man sich vorstellen, da gibt es dann auch schon mal Unterschiede in der Geschwindigkeit. Je nachdem, wie affin man mit dem Medium schon ist oder allgemein mit digitalen Medien. Und da war die agile Arbeitsweise für uns auch ein extremer Vorteil. Wir hatten 88 Teilnehmer aus der ganzen Welt mit unterschiedlichen Reifegraden. Und durch die agile Arbeitsweise, durch die regelmäßigen Feedback-Meetings, wir hatten beispielsweise Weekly-Meetings eingeführt, wo ich dann einmal die Woche Puls geführt habe. Wo steht ihr denn beim Aufbau eures Superstar-Profils? Braucht ihr da noch Tipps? Ja, während die einen vielleicht noch irgendwie die richtigen Einstellungsmöglichkeiten suchen, schreien die anderen schon nach Content, ja, weil sie irgendwie zu Thought Leadern werden wollen. Und da hilft uns die agile Arbeitsweise und die Aufteilung dann beispielsweise in Gruppen und die Iterationen, das Feedback direkt einzuarbeiten und das Training agil anzupassen. Das war der entscheidende Vorteil, der auch zu viel besseren Resultaten angeführt hat.
Ja, spannend. Denn, ihr habt jetzt wirklich vielfältige Erfahrungen machen können, auch in einem Online-Shop. Da wollte ich auch noch mal kurz zu sprechen kommen. Wie war das denn da? Ihr seid an das Projekt Online-Shop herangetreten. Welche Steps habt ihr euch gemacht? Also könnt ihr da mal einen Einblick geben, wie so ein Projektverlauf vielleicht ist, damit es so ein bisschen anschaulicher irgendwie wird, auch gerade mit den Iterationen, glaube ich.
Also was ich bei dem Projekt halt wahnsinnig interessant finde, ist vor allem dieser Switch, den wir dann irgendwann gemacht haben. Das hatten wir ja, werden wir ja später auch nochmal vorstellen. Der Punkt ist hier so ein bisschen, also wir hatten halt geplant, einen Online-Shop aufzubauen in Belgien und den Niederlanden. Damals waren die Aluminiumpreise so hoch, dass wir das, also beziehungsweise wir konnten antizipieren, dass die immer weiter steigen werden, wegen der Corona-Krise und Supply Chains etc. Und haben dann halt den Online-Shop aufgebaut. Mit einer agilen Arbeitsweise baut man dazu einen sogenannten Backlog. Das ist erstmal eine Liste mit verschiedenen Funktionen. Also man spricht hier von sogenannten User Stories. Was möchte der User tun können aus Sicht des Users? Wir sagen nicht, wir wollen dem User eine tolle Card-Experience geben, sondern wir würden überlegen, okay, was würde dem User diese Experience mit der Card-Funktion ermöglichen? Na, zum Beispiel, ich als User möchte die Möglichkeit haben, einen Quick-Checkout zu nutzen, um mir Zeit zu sparen zum Beispiel. Und solche Dinge wurden dann halt aufgeschrieben und je nachdem, wo wir uns im Projekt befinden, natürlich werden am Anfang erstmal die Basics rausgezogen. Vielleicht weiß man schon, okay, irgendwann möchte ich einen Quick-Checkout haben, aber das ist ja nicht Priorität, sondern im ersten Sprint, first things first. Was muss als erstes erledigt werden? Ziehen wir uns also die Elemente raus, von denen wir A glauben, dass wir sie in 2 Wochen bewältigen können. Das heißt, wir sagen also nicht, wir müssen nach 2 Wochen x Elemente erledigt haben, sondern wir gucken halt, wie viel ist realistisch, damit wir auch wirklich dann nachher abliefern können und im Review zeigen können, ja, wir konnten das alles, was wir uns vorgenommen haben, auch schaffen. Das ist also viel wichtiger, als zu sagen, wir haben eine ellenlange Liste, die wir abarbeiten möchten, aber schaffen das dann nie. Das ist das eine. Im nächsten Schritt haben wir uns dann natürlich, als wir die Basic-Funktion abgedeckt hatten, das heißt also Produkte waren da, Produkte konnten auch durch den Shop gekauft werden, sind wir dann natürlich zum Marketing gekommen, was ja eigentlich auch für uns hier der viel interessantere Teil ist. Deshalb lassen wir mal die sämtlichen, sag ich mal, Hintergrunddinge weg, wo wir zum Beispiel jetzt irgendwelche Produkt-IDs und sowas hochgeladen haben. Ja, und dann haben wir uns halt überlegt, okay, wie schaffen wir es, dass möglichst schnell Traffic auf den Shop kommt? Welches Erlebnis möchte ein User denn haben? Also möchten wir über SEO gefunden werden? Wahrscheinlich eher unrealistisch für 3 Monate. Also wir haben zwar natürlich ein Basic SEO gemacht, um auch eine vernünftige Landingpage-Experience zu haben, um auch dann für die Google Ads zum Beispiel die Experience gut geratet zu haben. Aber es war klar, eigentlich müssen wir in den Paid-Bereich gehen. Also haben wir uns stark fokussiert, eine Google-Kampagne aufzubauen. 2 Wochen Analyse, Planung, Umsetzung. Das gleiche dann später mit Facebook oder mit LinkedIn. Wenn wir gemerkt haben, dass ein Kanal nicht gut performt hat, wurde das Budget entsprechend geschiftet. Und wir haben zum Beispiel beim Alushop damals noch gemerkt, ja, Google Ads laufen für uns wirklich super. Da konnten wir die Cost per Conversion über 50% senken vom Anfang, indem wir dann nachher auch Smart Bidding nutzen konnten, nachdem wir genug Daten gesammelt hatten. So, dann eigentlich wollen wir ja vom Switch hier sprechen. Das ist ja auch wirklich das, was, wo man den Vorteil vom Agilen nochmal enorm zu spüren bekommen hat. Wir haben einfach gemerkt, ja, leider, du hast ganz am Anfang den Fachkräftemangel angesprochen. Das ist was, was uns da auch relativ kalt erwischt hat. Denn unser IT-Dienstleister, dem wurden auf einmal die Entwickler weggesourced.
Okay.
Das heißt, wir standen dann da und mussten irgendwie gucken, ja, alles wird viel langsamer als geplant. Währenddessen haben sich die Märkte abgekühlt und der Preis fürs Aluminium ist wieder gesunken. Das heißt, wir haben dann irgendwann gemerkt, es sieht nicht gut aus. Der Business Case ist jetzt durch diese Verzögerung, die wir hatten, einfach nicht mehr abbildbar. Also wir haben quasi den profitabelsten Spot verpasst. Und dann hatten wir uns dem Ende des zweiten Inkrements genähert. Eigentlich wollten wir das innerhalb von einem schaffen, also von 3 Monaten. Aufgrund der Verzögerung haben wir es nicht geschafft. Ja, ist halt die Barney-Welt, von der wir sprechen. Ne? Unberechenbar, damit hätte niemand rechnen können. In dem Sinne, also dass es halt so viele Entwickler auf einmal sind. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt stehen wir hier ganz schön im Regen. Was machen wir? Und das Interessante an dem Case ist sogar, einer der wichtigsten Stakeholder hat das dann gesagt. Ne? Er meinte, ja, wir können das Projekt ja jetzt nicht einfach scheitern lassen. Und dann, er hat diesen agilen Gedanken in dem Moment weitergeführt und gesagt, wir müssen eigentlich neue Produkte nehmen, wir müssen das Ganze umstellen. Und wir dachten uns, boah, also wenn wir jetzt noch Kampagnen starten wollen, um den Erfolg auch auswerten zu können, dann müssen wir das ja eigentlich in 2 Monaten schaffen. Und gleichzeitig war natürlich die Sache mit dem Personal bzw. mit den Ressourcen, schwebte ja irgendwie darüber. Also haben wir uns gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass wir all unsere Stories, also all unsere Arbeitspakete so schnüren, dass wir die selber abarbeiten können. Das heißt dann, klar, natürlich sind wir noch teilweise abhängig, alles, was irgendwie programmiert werden musste oder wenn irgendwie ein Plugin rein musste, was wir nicht selbst installieren konnten, dann haben wir uns gesagt, okay, wir triggern das an, aber verlassen uns halt im weiteren Verlauf des Projektes zu 0% darauf, dass es auch eintreten wird. Alles, was wir bauen, muss auch ohne dieses Element funktionieren können. Ja, und dann sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, jetzt müssen wir natürlich erstmal die Produkte ändern. Ja, das war der erste Sprint. Im zweiten Sprint mussten dann die Texte geändert werden, dann die Blogs, dann die Kampagnen, ja, und so weiter. Und so wurde das eigentlich innerhalb von 4 Sprints dann durchgezogen. Ja. Und da hat wirklich dann das gesamte Team daran gearbeitet, innerhalb von 2 Wochen, ich glaube, 12 Blogartikel damals umzuschreiben. Und das Ganze dann noch multilingual, weil es war ja in Holland. Das heißt also, die Sprache musste auf Niederländisch sein. Wir konnten aber nur Deutsch und Englisch, außer den Kollegen, die dort waren. Das heißt, wir haben also auf Englisch und auf Deutsch Texte geschrieben, noch und nöcher. Und die haben das dann auf Niederländisch übersetzt und reingetan. Irgendwann, ganz am Ende, haben wir es sogar noch geschafft, ein paar von den Texten sogar noch auf Französisch zu liefern, weil wir ja auch in Belgien waren und wir da natürlich auch das Französische mit drin haben. Also, wahnsinnig wildes Projekt irgendwie. Und wir haben es dadurch halt geschafft, dass der Shop, ja, trotzdem mittlerweile Gewinn abwirft und anfängt, die Investitionskosten wieder rauszuholen.
Ja, spannend. Also eine krasse Reise, finde ich, auch mit Höhen und Tiefen.
Absolut.
Spannend, was ihr da erleben konntet. Ist da ein Plan, dass ihr das Ganze jetzt noch mal ein bisschen weiter verbessert mit auch agilem Arbeiten? Oder sagt ihr, habt jetzt so einen Punkt erreicht, da wartet ihr jetzt mal ab und dann vielleicht in einem halben Jahr?
Also der Punkt bei uns ist immer, die Projekte, die wir bauen, die werden dann natürlich danach weitergeführt, aber wir übergeben das dann an unsere Businesses. Das heißt also, die Kollegen aus Belgien und den Niederlanden, die führen den Shop auch weiter fort. Die haben weitere Produkte hinzugefügt, weitere Blogartikel geschrieben. Die lassen auch die Kampagnen nebenbei laufen, optimieren die jetzt mit ihrer Agentur zusammen. Und ja, der Shop wird halt immer größer und immer weiter aufgebaut.
Ja, spannend. Ich finde es echt super spannend, auch wie ihr vorgegangen seid. Also als Fazit kann man festhalten, erstmal so die Basics aufbauen und dann kann man so in die Tiefe gehen für jeden Step oder halt für jeden Bereich, den man sich vornimmt.
Genau. Wir sind da immer 80-20 unterwegs. Wir sagen also, Perfektionismus ist nicht der Weg, sondern wir bauen wirklich ein MVP und das soll dann danach immer weiter ausgebaut werden.
Das ist, glaube ich, ein guter Tipp. Zu perfektionistisch zu sein, ist auch manchmal ein bisschen schlecht.
Ja, gerade in der Zeit von unglaublich vielen Feedback-Loops und so weiter. Wenn wir uns in so einem volatilen Umfeld befinden, dann kann einem das natürlich nachher nochmal in die Waden beißen, sag ich mal.
Auf jeden Fall. Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende der Folge angekommen. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage. vielleicht eure drei Top-Tipps, wie man selber oder wie jeder selbst etwas agiler werden kann.
Ganz schneller Lifehack. Ihr könnt euch so ein Kanban-Board bestellen. To do, doing, done. Kann man sich ausdrucken, auf den Schreibtisch legen oder auch in den gängigen Online-Shops bestellen. Ja, damit kann jeder schon mal starten und ein paar Post-its einfach mal anfangen zu pinnen, um zu sehen, welche Themen er wie weiterentwickelt. Und ansonsten ein Thema, was mir immer sehr geholfen hat, sind auch die OKRs. Ne? Ihr kennt das aus dem Marketing, wir haben alle viel zu viel auf dem Tisch in der Regel und das hilft bei der Fokussierung. Also Kanban Board und OKR wären so die leichtesten Dinge, die ich jedem empfehlen kann, mal mitzunehmen. Und ansonsten, ja, was der Yannick eben auch sagte, pickt euch die Sachen raus, die ihr gebrauchen könnt, fangt an zu gehen und entwickelt euch auf dem Weg weiter. Nehmt nicht sofort das ganz harte Korsett, vielleicht ganz strikt nach Scrum, wenn eure Organisation noch nicht so weit ist, sondern entwickelt das Ganze ja organisch oder wie du auch gerne sagst, fluid weiter. Ne?
Also ich denke halt, fluide Strukturen sind da generell wichtig. Nichts muss gesetzt sein. Man sollte, wie gesagt, Offenheit und Mut zählen ja auch zu den Werten. Ne? Man sollte immer die Möglichkeit haben, etwas anzusprechen, was einem nicht gefällt oder wenn man denkt, es gibt vielleicht einen besseren Weg, das zu lösen, traut euch einfach und aber nehmt es auch respektvoll auf. Also ne, nur weil jemand etwas anzweifelt, heißt es nicht, dass er euch anzweifelt oder wenn jemand seine Ideen einbringen will, dann hört sie euch an. Ne, ihr habt nichts zu verlieren, diese agilen Werte, die können niemandem schaden.
Ja, gutes Fazit, glaube ich. Waren, glaube ich, spannende Tipps dabei, die jeder vielleicht mal umsetzen kann. Bin ich mal gespannt. Danke, dass ihr beiden hier wart. Wir könnten, glaube ich, noch viel länger über das Thema reden. Unsere Zeit ist leider wieder vorbei. Ja, aber vielen Dank, dass ihr da wart.
Ja, sehr gerne.
Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Freut mich. Ja, liebe Zuhörer, auch Ihnen vielen Dank, dass Sie in der Folge wieder mit dabei waren. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Tschüss und bis dann.
Das war's schon wieder mit dem B2B Hero Podcast von Maconomy. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Damit Sie auch in der Zwischenzeit auf dem neuesten Stand bleiben, schauen Sie doch mal auf www.maconomy.de vorbei. Dort finden Sie spannende Artikel zu Marketing, Kommunikation und Vertrieb für Industrie- und Technologieunternehmen. Bis zur nächsten Folge.